Amen. Merci, so schön da zu sein. Und ja, ich schließe heute die Serie ab und ich weiß nicht, wie es dir geht. Invisible, wo jemand vom ICF Interlaken kam und gesagt, ja, ich muss da noch die neue Serie irgendwie promoten, die Invisibibibis, die ist ja, und hat gar nicht genau gewusst, was es heisst. Also es heisst Unsichtbare, die unsichtbare Welt, wie Andi so schön hat eingeläutet. Und ich weiss nicht, vielleicht bist du heute zum ersten Mal da, vielleicht zum letzten Mal wie Miri, das hoffen wir nicht, von dem gehen wir nicht aus. Aber du denkst vielleicht, ja, Christen, Unsichtbare, also ich weiss ja schon, dass sie ein bisschen ein komisches Weltbild haben und noch glauben, es gibt noch mehr als das, was ich sehe. Aber wir alle, glaube ich, haben die unsichtbare Welt schon erlebt oder Erfahrungen gemacht. Und wir haben das am ersten Sonntag angeschaut, in Thun, wo es darum geht, anhand von Elia, wie schnell dass die unsichtbare Welt Einfluss nehmen kann auf uns. Zum Beispiel hast du vielleicht schon mal erlebt, Angst kommt über dich. Einfach so, bam, ohne eingeladen. Am Morgen stehst du auf, der erste Gedanke, Angst ist da. Oder Isolation oder Resignation, eine Leere plötzlich. Du wachst am Morgen auf und denkst, ich bin total leer. Oder Manipulation, wo du merkst, ich bin in Situationen, wo ich nicht frei entscheiden kann, was mache ich jetzt, darf ich noch Nein sagen oder nicht. Kontrolle, Passivität, wo du das Mund nicht mehr auftust und denkst, gescheiter nicht. Vielleicht Ehebruch, sexuelle Unmoral, Krankheit, alles Kräfte, die aus dem Unsichtbaren kommt, die so schnell auf unser Leben wirken können. Und letzten Sonntag haben wir dann zusammen angeschaut, diesen Monat, Andi, das Thema ausgerollt und mit euch angeschaut. Und ein wunderbares Thema, das uns auch ein bisschen die Angst nehmen soll, weil die Bibel redet davon, von dem her ist es Realität. Und heute wollen wir zusammen anschauen, wie kann ich meine geistlichen Waffen richtig einsetzen. Ich habe für dich drei Punkte mitgebracht. Der erste ist, warum ist der Teufel unser Feind? Vielleicht hast du das schon gefragt. Das ist noch eine gute Frage, vielleicht auch eine berechtigte Frage. Also warum jetzt? Die zweite Frage ist, warum kann er manche Leute bezwingen und andere nicht? Und die dritte Frage, wie kann ich mich und meine Familie davon schützen? Und etwas, was Gott in meinem Leben tut, ist, dass ich immer mehr merke, dass ich eigentlich nichts kann. Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ich glaube, das ist der Anfang des Betten. Und ich werde heute beten, schau, ich will dir nicht einfach irgendeine Lehre auf das Auge drücken oder irgendwie so musst du es jetzt machen. Das Leben ist komplexer, als wir manchmal das Gefühl haben. Und das Leben ist nicht das Leben nach Schema X, aber es ist das Leben mit dem Heiligen Geist. Und ich will dir beten, dass du heute nicht rausgehst mit einem vollen Grind, sondern mit einem berührten Herz. Weil Jesus ist gekommen, um Beziehung zu haben und dir nicht ein Lehrmittel überdrücken. Und ich glaube, wir sind so schnell in Gefahr, dass wir in Religiosität abrutschen und das Gefühl haben, jetzt muss ich es richtig machen. Und ich würde euch dafür beten, dass nicht Religiosität oder ein Stress oder ein richtig machen oder ich habe es vielleicht falsch gemacht, vielleicht bist du in Herausforderungen und dein erster Gedanke ist, was habe ich falsch gemacht? Sondern Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, zum Frieden zu schenken. Und auch die euch lehren. Und ich wollte euch dafür beten. Und Heilige Geist, danke dir, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Dass wir dich erleben dürfen. Und dass nicht nur unser Kopf heute Abend offen ist und unser Verstand, der so geprägt ist, und wir einfach dürfen sagen, ah, jetzt komme ich noch ein Rezept über für nächste Woche. Sondern ich spreche offene Herzen aus. Dass wir mit unserem Herz dir dürfen begegnen, Heilige Geist. Dass du den Punkt mitgehst, den du heute für uns parat hast. Und ich danke dir, dass du in deinem Wort verheißest, dass du uns den Willen schenkst, aber auch Kraft, deine Werke zu vollbringen. Und das spreche ich aus. Und ich bin da jeder geistliche, religiöse Geist, der das Unwesen treiben will, der dich in etwas reindrücken will, der dir aufdrücken will, dass du falsch bist. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du mit deinen offenen Armen da bist und dass wir dürfen bei dir ankommen. Bei all dem, was wir mitbringen, bei all dem, was wir drinnen sind. Und alle zusammen sagen, Amen. So gut, wir wollen starten. Warum ist der Teufel unser Feind? Und lass uns mal in die Bibel hineinschauen, kurz durchgehen, was ist denn so die Job Description vom Teufel? Einfach kurz, habe ich vier Punkte mit dir mitgebracht. Was sagt die Bibel, was er ist? Mein erster Punkt ist, er ist Vater von der Lüge. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater von der Lüge. Ich weiß nicht, wie gerne du mit Menschen zusammen bist, die lügen. Ich habe es nicht so gern. Ist jetzt so immer noch nicht bei meinen Kindern, wenn ich den Eindruck habe, sie lügen. Ich sage nicht, meine Kinder sie lügen. Aber manchmal habe ich so als Vater den Eindruck, das ist jetzt auch ein bisschen neben der Wahrheit vorbeigeschrammt. Aber das ist eine Eigenschaft, die ich jetzt nicht suche und sage, komm, ist doch ein cooler Ort, vielleicht an einem Ort arbeiten, wo viel gelogen wird. Also, Der Teufel wird beschrieben als ein Vater von der Lügen. Das ist jetzt nicht eine gute Eigenschaft. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Lebenslauf Schritt tun, wenn du dich bewirbst. Aber der Teufel, die Bibel sagt, das ist eins von seinen Aufgaben. Eine weitere Aufgabe ist, er klagt an. Das Job Description vom Teufel ist, er ist der Ankläger, sagt die Bibel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, angeklagt zu werden. So die leise Stimme. Oder sagt, du hast es nicht gut gemacht. Oder das war falsch gewesen. Oder so macht man es dann nicht. So eine ganz kleine Stimme, die permanent da ist. Und was ich in meinem Leben merke, ist, wenn die Anklage und dann noch mein Verstand zusammenkommt, dann gibt es einen Cocktail, wo du möglichst schnell daraus raus musst. Wo er so, ja stimmt, ich habe es falsch gemacht. Du stimmt, was denkt sich der darüber? Und was man, ja, die denken sicher alle schlecht. Also er ist der Ankläger, eine Eigenschaft, die ich jetzt auch nicht besonders gut finde. Eine weitere Eigenschaft, er ist der Durcheinanderbringer. Ich weiss nicht, wer hat gerne ein Gestor? So ein Riesenhaufen, so. Alle Eltern, so Playmobil, Lego, zum Fenster laufen und sagen, der Teufel wird beschrieben als der Durcheinanderbringer. Und wir haben es nicht einmal im Sichtbaren gern. Also dann glaube ich auch, dass wir es im Unsichtbaren erst recht nicht gern haben. Also wenn plötzlich ein Chaos kommt und du weißt nicht mehr, wo ist oben, wo ist unten. Und der Teufel macht genau das. Vielleicht auch in einem Team, beim Arbeiten, wo du merkst, irgendwie komme ich nicht mehr ganz raus. Also irgendwie haben wir über das geredet und das ist passiert und hier und ich komme gar nicht raus und was jetzt und so. Also das ist eine Eigenschaft vom Teufel, dass er durcheinander bringt. Eine weitere Aufgabe vom Teufel, finde ich auch, ist keine Eigenschaft, die ich in meinem Leben will, der Zerstörer. Das ist so der, der die Sandburg im Sandkasten kaputt macht. Der Teufel macht es leider nicht nur im Sandkasten, sondern er macht es in deinem und in meinem Leben. Er will einfach zerstören, er will kaputt machen. Und wenn ich solche Eigenschaften höre, dass sich jemand bewirbt, wenn ich einen Weg habe, und das wäre eine Eigenschaft, die er mitbringt, würde ich sagen, sorry, das Zimmer ist schon vergeben, oder irgendwie, lügen würde ich nicht, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht die Eigenschaft, die wir gesucht haben. Ist jetzt nicht das, was reinpasst. Und glaube, so müssen wir auch in diesem Bewusstsein unterwegs sein, dass es nicht Eigenschaften sind, die wir wollen in unserem Leben, dass er kommt, Vater der Lügen, Ankläger, durcheinanderbringen und zerstören. Also die Bibel ist offensichtlich, der Teufel bringt nichts gut mit sich. Ich glaube, das sollten wir uns bewusst sein. Lass uns reingehen in zwei Punkte. Warum kann er manche Leute bezwingen und andere nicht? Die Bibel redet davon, dass du und ich, wenn wir Jesus annehmen als unseren Retter in unserem Leben, ist der beste Entscheid, den du machen kannst. Das ist der beste Entscheid. Vielleicht bist du heute Abend da, du hast dein Leben noch nie Jesus übergeben. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, kommt ein tiefer Frieden. Ein tiefer Frieden in dein Leben hinein, wo du plötzlich merkst, alle kommt eine Ruhe und ein Frieden rein. Dein Leben ist per se vielleicht noch nicht gerade alles happy, clappy, aber plötzlich kommt der Frieden, den wir schon gehört haben heute Abend, von innen raus. Die Bibel schreibt, redet davon, dass wir ein steineres Herz haben und Jesus kommt, um dir ein fleischliches Herz zu geben, um von innen raus etwas zu verändern. Und genau das, was der Geist Gottes in uns bewirkt, ist das nicht etwas Wunderbares? Also, Christi ist nicht ein To-Do mehr, wo du noch To-Do-Liste mehr musst auftun und dann Sachen abrackern, sondern es ist etwas, was in dir innen passiert und aus dem raus passiert etwas. Und die Bibel sagt, in dem Moment, wo wir das Leben mit Jesus starten, sind wir heilig. Hast du das gewusst? Hey, wir können rumlaufen und sind heilig. Wenn Jesus dich anschaut, denkt er, was für eine Schönheit. Und er sieht dich komplett rein und heilig. Aufgrund von dem, was er hat. Und das ist so ein Aspekt vom Christwerden. Aber es gibt einen weiteren Punkt, das ist der Weg vor Heiligung. Sage ich dann mal. Also es geht darum, dass wir immer mehr von dem Heiligsein darf sichtbar werden in unserem Leben und dass wir immer mehr die Eigenschaften, die die Bibel davon redet, darf sichtbar werden in unserem Leben. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir das anfangen, können wir unser Lebenshaus auf Fels aufbauen. Die Bibel braucht das Bild, Jesus selber braucht das Bild, dass wir unser Lebenshaus sollen auf felsigem Grund bauen. Und ich glaube, das passiert in dem, dass wir von Anfang leben nach dem, was das Wort von Gott uns sagt. Weil Jesus selber hat es gesagt, in Matthäus 7, 24 heisst es, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Finde ich beeindruckend. Also es heisst, wenn wir es hören, darum ist es gut, wenn du am Sonntag kommst oder einschaltest, dann hören wir, was die Bibel sagt, und dann macht es Sinn, wenn du den Heiligen Geist einlatschst, dass er dir hilft, das am Montag anzuwenden. Weil die Bibel sagt, wir bauen auf Stein, wenn wir hören und danach handeln. Kein Aktivismus, bitte. Einfach einladen, sagen, Heiliger Geist, da ist etwas in meinem Leben. Und ich will es anders machen. Ich will anders mit meinem Nächsten umgehen. Ich will anders lieben können. Ich will mehr Liebe haben. Ich will mehr Fülle haben. Und er tut es in unserem Leben. Und so fangen wir an, ein Haus zu bauen, das auf felsigem Grund gebaut ist. Und ich glaube, das hat einen Mitgrund, warum das Teil schwanken, fallen, wenn ein Sturm kommt und andere nicht, weil wir unser Lebenshaus auf felsigem Grund bauen. Hast du dich schon mal gefragt, warum wir zum Teil auf Sand bauen? Hast du dich schon mal gefragt? Ich habe drei Punkte mitgebracht, die sind nicht abschließend. Der erste ist, es ist gemütlich. Es ist gemütlich. Sand ist gemütlich. Also auf Sand liegen ist gemütlich. Ich habe mal in meiner jugendlichen Übermut eine dreitägige Biketour gemacht. Nach diesen drei Tagen habe ich gesehen, ich fahre nie mehr Velo. Die Festlegung gebrochen, ich fahre heute wieder Velo. Aber da waren wir drei Tage auf dem Velo. Also nicht nonstop, wir haben schon geschlafen dazwischen. Und nach drei Tagen sind wir am Meer angekommen und dort hat es einen Steinschrank gehabt. Und im jugendlichen Übermut haben wir das Gefühl, ein Hotel wird überbewertet, eine warme Unterkunft sowieso. Und wir haben an diesem Steinschrank geschlafen. Jetzt war es per se nichts Bequemes. Es war nicht gemütlich, es war steinig. An dieser Nacht hätte ich mir gewünscht, es wäre ein Sandstrand gewesen. Es wäre gemütlicher gewesen. Auf alles drauf ab ist es dann noch ein Schiff und ich habe mich irgendwo noch in ein Pedalo verkrochen. Es war per se nicht meine Highlight-Nacht gewesen. Aber es ist nicht gemütlich. Auf Stein bauen, auf Stein leben ist nicht gemütlich. Auf Sand ist viel gemütlicher. Ein weiterer Grund ist, es ist populär. Auf Sand bauen ist populär. Das machen doch alle so. Also mein Arbeitskollege hat mir jetzt einen Trick gesagt, wie ich bei den Steuern noch etwas abziehen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist gerade ein Grau, also es fährt so, aber es ist schon eher dunkelgrau. Und dann denkst du, das macht doch jeder ein bisschen. Kennst du das? Das ist populär. Also in meinem Umfeld machen das jetzt alle ein bisschen so. Dann kann es ja nicht so schlimm sein. Viele Menschen bauen auf Sand und müssen uns überlegen, wenn wir auf Sand bauen. Und das Dritte ist, es ist veränderbar. Etwas Wunderschönes, oder? Sand passt sich dir an. Schon mal aufgefallen? Spätestens, wenn du nach einem Tag Sandstrand aufstehst, die Tüchle wegnimmst, siehst du in der Regel so ein bisschen Körperformen von dir. Also der Sand passt sich dir an. Ist doch viel angenehmer, als irgendwie lang auf Kroatien runterblochen und dort an einem Steinstrand liegen. Und dann kannst du den ganzen Tag liegen und am Schluss hast du nur irgendwie der Rücken kaputt. Es ist doch ein Sandstrand viel gemütlicher. Jetzt geht ihr ja gegen ins Herbstcamp. Dann kann man dort im Sand, kannst du noch ein bisschen auf dem Bauch liegen, das ist ein bisschen zu fest gewachsen. In den letzten Jahren kannst du noch ein bisschen Loch graben, dann ist es dann richtig gemütlich. Also das ist doch wunderbar, oder? Es ist viel gemütlicher und er passt sich dir an. Aber wir sollen lernen, wenn wir in den geistlichen Kämpfen, wie die Bibel schreibt, die Bibel redet davon, dass wir in geistlichen Kämpfen sind. Dass wir anfangen auf Stein bauen. Dass wir auf seinem Fundament anfangen bauen. Dass wir auf dem anfangen bauen, was nicht für uns angenehm ist und sich uns anpasst, sondern dass wir uns immer mehr im Wort Gottes anpasst. Weil das Wort Gottes ist übrigens auch das Schwert. Lesen wir im Epheser 6, 17 heisst es: Nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Darum habe ich ein Schwert mitgebracht. Ein wunderschönes Schwert. Genau. Und die Bibel braucht die Bildersprache. Dass das Wort von Gott wie ein Schwert ist, das wir brauchen im Kampf. Das ist etwas Wunderschönes. Im Hebräerbrief 4, 12 heisst es: Denn das Wort Gottes, also das Schwert, ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist. Auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also die Bibel, im Hebräerbrief steht, dass die Bibel lebendig ist. Jetzt keine Angst, deine Bibelfahrten haben nicht rumlaufen. Sonst hat es einen anderen Grund. Aber was gemeint ist, ist mit lebendig. Wenn wir die Bibel lesen, dann hat es einen Einfluss. Es ist wie ein Spiegel, wo wir reinschauen, wo du plötzlich Sachen merkst, die sich verändern und wo Sachen plötzlich anders werden und die zu dir reden. Wir sagen auch so schön, wenn du die Bibel liest, liest die Bibel dich. Und sie ist lebendig und sie hat einen Einfluss auf dich und auf mein Leben. Und weiter heisst, dass es der Trend, das Schwert, das Wort von Gott, der Trend Seele und Geist. Also wenn wir lesen, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann der Trend unsere Seele und unseren Geist. Warum ist das so entscheidend? Nach meinem Verständnis ist die Seele noch nicht errettet. Die hat immer noch alte Gewohnheiten. Alte Gewohnheiten, alte Entscheidungen, die du vielleicht getroffen hast, bevor dass du Jesus hast eingeladen hast. Und genau das ist der Weg der Heiligung, dass wir immer mehr lernen dürfen, mit ihm Entscheidungen zu treffen. Ich habe so ein lustiges Beispiel. Gibt es Cappuccino-Trinker unter euch? So 3, 4, he? Genau. Die selber machen oder nur ins Restaurant gehen? Beides, genau. Also, ich war einmal wieder erstaunt, was ich so für Reflexe habe. Und unsere Seele hat auch so Reflexe abgespeichert. Das ist ganz ein ganz einfaches Beispiel, aber das kannst du mitnehmen. Ich hoffe, ich verdirbe dir jetzt nicht dein Cappuccino trinken. Aber ich habe einmal Cappuccino gemacht und dann habe ich die Milch schon parat gemacht. Schon im Milchschäumer rein. Und als ich drin leere, weiss ich, ich will nicht anlassen, weil mein Kaffee ist noch nicht parat. Und wenn du auch so sättige Milchschäumer hast oder so die Eigenschaft, wenn du zu lange Milch lässt und dann willst du sie einschenken ins Kaffee, dann kommt so ein Klotz raus, oder? Das ist nicht meins. Das habe ich wirklich nicht gern. So stelle ich mir mein Cappuccino nicht vor. Also schenke ich die Milch ein und tue den Milchschäumer drauf und denke so, einfach noch nicht anlassen. Das nächste Mal, wenn ich heranschaue, ist es schon angelassen. Es ist so ein natürlicher Reflex, dass ich einfach Milch einschenke und gleich anlasse. Und ich glaube, im Unsichtbaren und in unserem Leben haben wir so oft so einfach gewohnte Mechanismen, einfach die Sachen, die passieren, die uns angewohnt sind und wo dort das Wort von Gott, das Schwert, das kann trennen und offenbaren, wo wir Entscheidungen treffen, wo unsere Seele, unsere Prägung, unsere Wünsche, unsere Traditionen, unsere Erfahrungen so Einfluss haben. Und das Wort von Gott trennt es und offenbart, wo Sachen sind, die nicht so sind, wie sich Gott gedacht hat. Das heisst, es ist ein beidseitiges, geschliffenes Schwert. Offenbarung 1,16 heisst, und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Die Rede ist von Jesus. Die Bibel legt sich selber aus, und da wird offenbart, was das zweischneidige Schwert ist. Es ist nämlich das Wort von Jesus Christus. Also er ist das Wort. Und was wir aussprechen, hat Kraft. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also was Jesus sagt, was er in seinem Wort gesagt hat, das trennt uns und das offenbart. Und wenn der Teufel dich bezwingen will, dann muss er eins machen. Er muss einfach schauen, dass er dir dein Schwert wegnimmt. Dass er dir auf irgendeine Art dein Schwert wegnehmen kann. Das ist deine Waffe. Und manchmal frage ich mich, wir haben die Tendenz, dass wir das Wort von Gott so abspielen. Dass wir sagen, ja, ich habe am Sonntag noch in die wenn ein guter Prediger kommt, dann bringt er vielleicht noch Quotenvers oder sonst ein bisschen mehr. Und dann hat das Wort Gottes wieder mal gehört. Ich merke in meinem Leben, dass ich sehr oft medial vollgefressen bin und geistlich ausgehungert. Und ich sage das nicht zum Druck machen, aber manchmal haben wir das Gefühl, es spielt ja nicht so eine Rolle, was sie schauen, was sie konsumieren. Wir würden es nie machen beim Essen. Dann würden wir sofort sagen, nein, das geht nicht. Aber geistlich gesehen habe ich manchmal das Gefühl, wir kommen nicht weiter, aber es kommt uns nicht in den Sinn, mehr in seinem Wort zu verharren. Ich sage das nicht von oben herab oder irgendwie verurteilend, aber in einem Bewusstsein. Der Teufel ist daran interessiert, dass du keine Minute im Wort von Gott verbringst und geschweige denn überhaupt kannst du darüber nachdenken und ja nicht jemanden noch davon erzählen. Weil er will dir dein Schwert wegnehmen. Er will es wegnehmen. Und das Wort von Gott sagt, wir sollen Tag und Nacht darüber nachdenken. Ist das nicht krass? Tag und Nacht sollen wir über sein Wort nachsinnen. Und wir merken das, wie mir es oft so schwierig fällt. Und manchmal hören wir auch, und der Teufel hat ganz, ganz perfide Methoden. In vielen Facetten. Du kannst schauen, wie er Jesus versucht hat. Und der Teufel hat gesagt, das steht geschrieben. Der Teufel braucht Theologie, um dich zu entwaffnen. Schon mal aufgefallen? Es kann sein, dass du eine Predigt hörst, irgendwo auf YouTube, und die Leute gar nicht kennst und sagst, das war eigentlich noch eine gute Predigt. Ich gebe dir drei Punkte, wie du ganz einfach eine Predigt kannst analysieren, ob sie gute Früchte hat oder nicht. Die Bibel sagt davon, an der Frucht könnt ihr erkennen. Wenn du eine Predigt hörst, die das Gefühl hast, es war noch gut, aber irgendwie ist es etwas anders als vielleicht das, was wir im ICF gehört oder so, dann kannst du dir drei Fragen stellen. Erstmal, nach dieser Predigt war dein Gottesbild grösser oder kleiner? Ist durch die Predigt Gott grösser geworden oder kleiner? Eine weitere Frage, die du dich fragen kannst, ist, hat dein Glaube zur Bibel zugenommen oder abgenommen? Wir sind in einer Zeit, in der wir das Gefühl haben, ja, Bibel, ja, also müssen wir schon noch eins ein bisschen überdenken. Müssen wir vielleicht schon noch ein bisschen mehr in den Kontext stellen und müssen wir vielleicht schon noch ein bisschen anders sehen. Oder ein weiterer Punkt, den ich glaube, sehr verbreitet ist, ist, am Ende dieser Predigt, wer ist mehr im Zentrum von deinem Leben gestanden? Jesus oder du? Der Teufel versucht alles, um dich zu berauben. Dass du das Gefühl hast, ja, Bibel. Ja, das hat man auch schon nicht so gemeint. Es ist eine Masche vom Teufel, dass er dich entwaffnen will. Weil er angewiesen ist, dass du keine Hoffnung mehr setzt auf das Wort von Gott. Was können wir jetzt machen? Wie können wir uns schützen, dass das nicht passiert? Dass nicht unser Schwert schrumpft und wir am Schluss noch mit einem Zahnstöcher auf dem Schlachtfeld stehen und sagen, hi, ich bin parat. Oder vielleicht mit dem Schweizer Häkel, das ist nicht viel besser. Was können wir machen? Was können wir machen, dass wir uns schützen können, dass unser Schwert nicht schrumpft und auch unser Umfeld? Die Bibel sagt im Psalm 119, 105 steht etwas wunderbar. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und ein paar Verse weiter heißt: Die Bösen haben mir eine Falle gestellt, doch ich lasse mich nicht von deinen Geboten abbringen. Ich glaube, wir sind manchmal in Versuchung, das, was das Wort von Gott sagt, ein bisschen abzuspielen. Und sagen: Ja, vielleicht auch nicht. Ich werde dich ermutigen, tu die Türen nicht auf. Tu die Türen nicht auf. Und wenn du Sachen aus dem Wort von Gott nicht verstehst, dann hat es damit zu tun, dass du es nicht verstehst. Und nicht, dass das Wort von Gott falsch ist. Es hat damit zu tun, dass du es nicht verstehst. Und dann nimm Leute an die Seite und sag, ich komme nicht raus. Weil das Wort von Gott sagt, es ist ein Licht. Ist noch hell, gell? Es ist ein Licht. Auf unserem Weg. Wir sind auf einem Weg, alle. Und es ist ein Licht, das uns den Weg zündet. Und hast du gewusst, Licht bewahrt vor Verletzungen. Schon mal aufgefallen? Ein Velolicht hilft nicht nur, dass der Polizei nicht wüst sagt, sondern dass du auch der Hindernis auf dem Weg siehst, wenn du mit dem Velo heimfährst. Das ist wieder die Zeit so. Plötzlich merkst du, oh, ich habe mein Velolicht. Oh, ist nicht geladen. Also Licht schützt vor Verletzungen. Ich werde dir eine lustige Geschichte erzählen. Ich bin hier wieder weg, dann blendet es euch nicht so. Ich werde dir eine lustige Geschichte erzählen. Wir haben mal einen Häusertausch gemacht. Also wir sind ein anderes Haus, nicht das Haus zu uns. So. Einfach nicht, dass du ein Kopfkino hast. Und dann sind wir mit einer anderen Familie sind wir in ihr Haus und sie sind in unser Haus gekommen. Und dann haben wir immer Herausforderungen, ja gerne Smart Home. Und bis ist alles dimmt, oder? Am Abend liegt alles schön dimmt. Du bist nicht so wie Pfunzel. So. Sondern du kannst so einfach auf das WC und das Licht geht selber an und dann kannst du dein Geschäft erledigen und dann kannst du wieder ins Bett. Dann waren wir in einem anderen Haus und da hat es einfach on-off gegeben. Einfach oder, ich will das auf keinen Fall, vielleicht hätte ihr das gerne, mir nervt so, wenn es meine Kinder morgen machen. Aber dann waren wir dort in diesem Haus und dann hat es so ein Himmelbett gehabt, oder so mit Pfosten. So. Habt ihr das Bild so? Und nebendran hatte es noch das Fenster gehabt, aus Sommer, das wir schräg gestellt haben. Und am Abend, als wir ins Bett waren, haben wir noch gewitzelt, meine Frau und ich. Und ich habe gesagt, ich muss schauen, dass der eine oder andere Ort nicht der Kopf angetatscht ist. Oder? Also, gut. Unsere Kinder haben gerannt, eins davon, meine Frau auf und plötzlich hat sie BAM! Aber so Vollgas ist sie mit dem Kopf ans Bett hergetatscht. Oder? Und sie wusste, hier irgendwo ist noch das Fenster, also ein bisschen über und dann BAM! Volle Balken rein. Und jetzt kannst du über das Bett fluchen, ausrufen und tun und machen. Per se hat das Bett nicht viel damit zu tun können, dass es dort ist gestanden. Das war übrigens auch nicht schuld gewesen. Aber Licht bewahrt vor Verletzungen. Das hat geholfen.
Und das Bett kann nichts dafür. Also Licht bewahrt uns. Das Wort von Gott bewahrt uns, dass wir in den Struggle hineinkommen. Etwas weiteres ist, Licht vertreibt Dunkelheit. Ich lade euch ein zu einem Experiment. Wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr mal ganz feister machen. Und dann tut ihr das Licht an und dann tut ihr zählen, wie lange das Escape bis Dunkelheit weg ist. Einfach mal so. Bei uns in Interlaken geht es relativ schnell, aber ich weiß nicht, wie es in Thun ist. Aber macht das Experiment einfach mal. Du musst es nicht machen. Ich habe noch nie die Dunkelheit und das Licht gesehen, wer jetzt aus dem Zimmer raus muss. Habe ich noch nicht erlebt. Es ist diskussionslos. Wer Licht in dein Leben hineinkommt, ist Dunkelheit weg. Ist das nicht etwas Wunderbares? Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die Gott definiert hat. Und Gott sagt, sein Wort ist das Licht. Wenn du herausgefordert bist in Situationen, fang an, die Bibel zu lesen. Und nicht auf der Grundlage von, jetzt mache ich es richtig. Lies deine Bibel, bete jeden Tag, bete jeden Tag. Das haben wir früher aber noch gesungen. Ist super, aber nicht auf der Grundlage von, ich muss. Sonst ist es der Strafe von Gott im Himmel. Es hat eine Wirkung auf dein Leben, wenn wir täglich die Bibel lesen. Und es ist so ein schönes Bild. Ich habe ein Foto mitgebracht von einer Dunkelkammer. Wer kennt das noch? Okay, du bist alt. Aber macht nichts, ich kenne es auch noch. Genau, ich bin auch schon älter. Und früher hat man so Fotos entwickelt. Und dann haben wir in eine Dunkelkammer rein. Wir haben das mal in der Jungschar gemacht. Dann nimmst du so das Negativ, frag mich nicht, wie es wirklich geht. Ich habe keine Ahnung. Aber, und dann ist es so von einem Bett ins andere, ins andere, ins andere, ins andere. Und irgendwann ist ein wunderschönes Bild dahergekommen. Oder? Heute machst du einfach Klick, iPhone, zack, schön. Also nicht, jetzt, dass irgendwie ein paar Leute in deinem iPhone sind oder so, die das machen. Das hat einfach geändert. Einfach. Aber früher war es so, dass du am Schluss ein Bild, ein Papierbild hast und etwas Schönes hast gehabt zum Anschauen. Wehe. Wehe. So ein Lulatsch ist reingekommen, hat Licht reingeladen, hat gemacht, puff. Und das Bild war kaputt. Was glaubst du, was mit Bildern in deinem Kopf passiert, wenn du das Wort Gottes heranlässt? Vielleicht bist du heute da und du kämpfst mit Bildern, mit Depressionen, mit Herausforderungen. Wie wäre es? Du würdest dir sagen, ich fange die Bibel an zu lesen wie Medizin. 30 Tage, jeden Tag eine halbe Stunde. Ja, das ist ein bisschen extrem. Das ist ein bisschen extrem. Also 30, können wir nicht 3 Minuten machen. Weißt du so. Manchmal sind wir einfach nicht diszipliniert als Christen. Wir geben Sachen Gewicht, die kein Gewicht verdient haben. Und ihr redet zu mir selber. Wie ist unsere Bildschirmzeit? Es ist auch nicht die U-Version, die 2 Stunden drauf ist. Auch bei mir nicht. Aber wie wäre es, wir würden in unseren Herausforderungen, in unseren Süchten, in unseren Nöten sagen, ich fange einfach an, die Bibel lesen, weil ich glaube, dass das, was das Wort von Gott sagt, wahr ist. Und dass es die Dunkelheit in meinem Leben vertreiben hat. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört von jemandem, der krasse Herausforderungen hatte. Sie hat einfach angefangen, die Bibel lesen. Und sie hat angefangen, Worship und merkt, dass sie plötzlich nicht mehr in dieser Leere drin steckt. Und plötzlich Freude zurückkommt. Und man hat das Gefühl, das ist ja nicht so wichtig. Und noch so ein bisschen Stöpsel im Ohr. Und noch so ein bisschen, I'm no longer a slave of fear. Und dann ist der gut. Was wäre, wir würden das ernst nehmen. Wir würden die Bibel lesen und sagen, und jetzt gehe ich radikal dahinter, Razziputz, und ich glaube, dass die Bilder kaputt machen. Etwas weiteres, was uns helfen kann, ist das Schild vom Glauben. Epheser 6, 16 heisst, setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Auf dich, auf mich wird permanent geschossen. Und die Bibel sagt, wir sollen Waffen ergreifen. Hey, es ist an dir und an mir, dass wir ergreifen, dass wir das Schild vom Glauben ergreifen, dass wir das Wort Gottes ergreifen für einen Kampf. Das, sorry, da hilft es nicht, wenn du Schweizer bist und sagst, ich bin neutral. Jesus hat dem Teufel in der Wüste nicht gesagt, ich bin ein Eidgenossen, ich bin neutral. Da machen wir nicht mit. Es ist ein geistlicher Kampf, wo wir drinnen stecken, wo wir die Waffen ergreifen sollen. Was heisst Schild vom Glauben? Ich merke, dass Worship mein Schild vom Glauben vergrößert. Ich weiß nicht, wie gross das Schild vom Glauben ist. Es geht mir nicht um Leistung oder um richtig machen oder um viel. Aber der Teufel wird permanent dein Schild vom Glauben verkleinern. Durch Geschichten, die du hörst, durch Situationen, die passiert sind, durch Umstände, die anders sind, als wir es uns wünschen. Und es wird permanent schrumpfen. Worship hat die Power, dein Schild vom Glauben zu vergrössern. Ich brauche das. Und ich lade dich ein, Sonntag für Sonntag, am ersten Song da zu sein, mit einem Bewusstsein, das vergrössert mein Schild vom Glauben. Nicht, weil die Band nicht gerne von leeren Reihen singt. Es soll eh für Gott singen und nicht für dich. Aber wir brauchen es, dass wir Gott anbeten. Wo ist dein Moment, wo du Gott anbetest? Und weißt, wir können Liedli singen an Gogo. Aber mit welcher Haltung sind wir da und beten Gott an? Wir sagen, ich singe das in einem Bewusstsein, dass mein Schild vom Glauben vergrößert wird, dass es gross wird und dass ich die Pfeile abwehren kann. Und ich merke in meinem Leben manchmal, wenn ich denke, ah, der Song, auf den ich jetzt nicht so Lust gehabt. Das ist jetzt gerade nicht so mein. Und dann vielleicht noch Englisch. Und dann denke ich so, ah, nein. Aber wenn wir mit unserem Körper, mit unserem Mund bekennen und singen, du bist heilig, angebetet zu werden. Du bist würdig. Dann hat das einen Impact auf unsere Persönlichkeit. Unser Schild vom Glauben wird grösser. Und eine weitere Möglichkeit, um unser Schild im Glauben zu vergrössern, ist, einander zu erzählen, was Gott tut. Praise Reports. Hey, lass uns Menschen sein, die in Small Groups sind, die in Groups sind, die wir einander erzählen können. Wir haben heute Morgen so eine wunderschöne Runde gehabt, als Leitung im Dossa der Sonne, schön gewärmt und wir haben einander erzählt von Herausforderungen. Aber wo wir auch wieder einander dürfen ermutigen und sagen, hey, Gott hat schon das da. Und manchmal müssen wir einander erzählen, was Gott schon alles hat da in unserem Leben. Und liebe Väter, liebe Mütter, die Bibel sagt uns, wir sollen unseren Kindern erzählen, was Gott da hat. Und so schnell sind wir im Jammern, Herausforderung und Schwierig. Wie viel erzählen wir unseren Kindern, was Gott da hat in unserem Leben? Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Mehr Ritual von Sachen, die wir täglich machen. Wie viel erzählen wir unseren Kindern, was Gott da hat? Weil ihr Schild vom Glauben grösser wird. Und die Pfeile vom Teufel dürfen abprallen. Und bei der Vorbereitung ist mir etwas krass eingefahren. Es hat das Volk Israel gegeben, das am Kämpfen war. Gegen die Philister. Die Geschichte, wo der David der Goliath schlägt. Das Volk Israel hat dort zeltet auf dem Kriegsfeld, wo sie sich getroffen haben, zum Kriegen. Aber das waren die krassesten Soldaten, die besten Soldaten vom Volk Israel. Und sie haben seit Tagen haben sie sich vom Goliath angelost, was sie für kleine Schnitze sind. Und dass sie nichts können. Und sie sind dort zeltet. Was für ein krasses Bild. Tag für Tag haben sie Entmutigung gehört. Auf einen Moment kommt einer der grössten Worshipper um die Ecke geschossen. Der David. Planlos mit dem Znüni-Säckchen, was sie vergessen haben. Und der Goliath reißt sein Maul auf. Und er sagt, das ist ein Lügner. Er nimmt ein Kieselsteinchen und eliminiert, was sich über Tage hat gross gemacht hat, in einem Moment. Er war ein Worshipper. Sein Schild vom Glauben war riesig, dass er ohne eine Rüstung auf das Schlachtfeld aus ist. Hey, wo ist dein David in deinem Leben? Wo ist dein David in deinem Leben? Oder wo bist du so ein David? Gott hat uns berufen, in der Gemeinschaft zu sein. Und ich merke es in meinem Leben. Und der Tom hat es vorhin auch erzählt. Es geht plötzlich, du wirst zugemüllt. Und da kommt nicht einfach so der Container-Lastwagen, läutet mal und sagt, ich hätte da noch ein bisschen Schrott, okay, es geht her, ist gut. Und du sagst, ja, ja. Es kommt schrittweise. Und dann müllt sich etwas zu. Und plötzlich bist du in einem Ding, wo du denkst, wie bin ich da hergekommen? Hast du Leute, Autorität in deinem Leben, die reinsprechen und sagen, du darfst mein David sein? Und herkommen und sagen, das ist nicht wahr. Das Wort von Gott verheißt etwas anderes in deiner Situation. Ich brauche das. Und lass uns das in Liebe machen. Ich hatte diese Woche eine Situation, eine Herausforderung. Und ich habe schon Bilder in meinem Kopf gehabt, die willst du gar nicht im Kopf haben. Und meine Frau kommt und sagt, hey, lass dich nicht entmutigen. Er ist mit dir. Lass dich nicht entmutigen in dieser Situation, in der du drin bist. Und sie hat die David-Rolle für mich übernommen und gesagt, das ist nicht die Wahrheit. Die Stimme, die du hörst, die Stimme, die du hörst, ist nicht die Wahrheit. Ich will dich einladen, dass wir anfangen, auf die richtige Stimme zu hören. Auf eine Stimme, die verheißungsvoll ist. Auf eine Stimme, die nicht prägt ist von Anklage. Auf eine Stimme, die nicht prägt ist von Verurteilung, sondern von Hoffnung, von Perspektive und von Zukunft. Das ist die Stimme von Gott. Und wir brauchen manchmal so einen David in unserem Leben, der reinkommt und uns sagt, was Gott uns verheißen hat. Lass uns Menschen sein, die mit dem Schwert von Gott und mit dem Schild vom Glauben unterwegs sind. Lass uns auch Leute sein, die sich im Kleinen und im Grossen treffen. Das ist ein Wert, den wir als ICF haben. Wir treffen uns im Grossen und im Kleinen. Und wenn du ermutigen, wenn du hier bist und noch nicht Teil bist von etwas im Kleinen, dann commit mit dir zu etwas im Kleinen. Weil es ist dort, wo du durchgetragen werden kannst. Es ist dort, wo du herausgefordert wirst. Ja, es eckt an. Es ist herausfordernd. Menschen per se sind herausfordernd. Aber es schleift auch. Und es bringt uns auf das Fundament vom Felsen, das Gott uns haben will. Damit wir so zu Hoffnungsträger sein können in den nächsten Stürmen, wo vielleicht unser Land trifft. Aber Menschen da sind, die auf Fels im Grund bauen haben und wo andere Menschen mit offenen Armen empfangen können und sagen, ich habe eine Hoffnung. Selbst wenn alles hoffnungslos aussieht. Und steht doch auf. Und Heilige Geist, danke dir, dass wir jetzt einfach mit unserem Herzen dürfen hören, was du für uns parat hast. Viele Punkte sind gekommen, viele gute Sachen. Aber du hast eine Sache für uns, für jeden von uns parat. Und du sagst, mach das. Und ich danke dir, dass du in diesem Moment redest. Vater, dass du in deinem Wort verheißest, dass du uns den Willen schenkst und auch Kraft, deine Werke zu vollbringen. Und dass wir Menschen dürfen sein, die in vorbereiteten Werken laufen dürfen. Und ich danke dir, dass das, was du uns jetzt aufs Herz hast gegeben, Heilige Geist, manchmal erscheint es uns so klein. Ich habe einfach den Eindruck, es hat Leute da, du hast das Gefühl, nur das. Wirklich. Aber manchmal ist es ein kleines Stein, das etwas Grosses zum Rollen bringt. Der David hat mit einem kleinen Stein hat er einen Ries bodiget. Und ich habe den Eindruck, wie Jesus sagt, nimm das ernst. Ich habe dir ein kleines Wort gegeben. Vielleicht etwas, was du denkst, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, mit Gott ist es oft so, dass wir im ersten Mal das Gefühl haben, das macht doch keinen Sinn. Und hinterher merken wir, es hat krasse Auswirkungen gehabt. Und nimm das ernst, was der Heilige Geist dir gegeben hat. Und danke, dass wir dich jetzt einfach gross machen. Und dürfen wir den Samen, der gesagt wurde, jetzt einfach getränken, in dem, dass wir dich anbeten. Und mit dem Wasser geben, dass etwas Wunderbares entstehen kann. Amen.